Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, das sind die Frühinformationen von heute Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Barbara Peter. Guten Morgen. Unsere Themen. In Ägypten kommt es zur Stichwahl zwischen einem Muslimbruder und einem Ex-Militär. Eine Wahl zwischen Pest und Cholera, sagen die Revolutionäre. Zum Sessionsauftakt behandelt der Ständerat ein heißes Eisen. Beim Steueramtshilfegesetz gerät die Schweiz erneut unter Zugzwang. Und Europas Börsen stehen unter Druck. Die Sorgen um Spaniens marode Banken drücken auf die Stimmung. Mehr zu diesen Themen hören Sie nach den Nachrichten und die hat Markus Amrain.
In Kairo haben Unbekannte das Wahlkampfbüro des ägyptischen Präsidentschaftskandidaten Shafik geplündert und das Gebäude angezündet. Shafik war letzter Regierungschef unter dem gestürzten Präsidenten Mubarak. Er tritt Mitte Juni in der Stichwahl um das Präsidentenamt gegen den Islamisten Mursi an. Auf dem Tahrirplatz in Kairo versammelten sich rund 2000 Demonstranten zu einem Marsch. In anderen Städten kam es zu ähnlichen Protesten gegen den Ausgang der Präsidentenwahl. Die Probleme der spanischen Banken haben die europäischen Aktienmärkte gestern ins Minus gedrückt. An der Madrider Börse brachen die Papiere des Sparkassenkonzerns Bankia um fast 30% ein. Die Sanierung der Bankia soll den spanischen Staat mehr als 23 Milliarden Euro kosten. Regierungschef Rajoy versicherte, Spanien könne die Sanierung seines angeschlagenen Bankensektors ohne Hilfe der Europäischen Union bewältigen. Die griechischen Banken haben 18 Milliarden Euro aus dem Hilfsfonds von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds erhalten. Das Geld wurde gestern an die notleidenden Banken überwiesen. Diese sind nicht nur wegen der Schuldenkrise geschwächt, sondern auch wegen der anhaltenden Kapitalflucht aus Griechenland. Der tunesische Präsident Marzouki hat die Schweiz gedrängt, die blockierten Vermögen bald an Tunesien zurückzuerstatten. Die Schweiz hatte als erstes Land rund 60 Millionen Franken des gestürzten tunesischen Präsidenten Ben Ali und seines Clans gesperrt. Der heutige Präsident Marzouki sagte gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen, in Wahrheit liege 10-mal mehr veruntreutes Geld auf Schweizer Bankkonten. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft prüft zurzeit ein tunesisches Rechtshilfegesuch. Über das Pfingstwochenende haben in der Schweiz Unfälle mindestens 7 Todesopfer gefordert. Im Kanton Zürich stürzte ein Pilot mit seinem Segelflugzeug zu Tode. In Nidwalden kollidierte ein Doppelsitzer-Gleitschirm mit einem Transportseil und stürzte ab. Der Pilot starb, sein Passagier wurde schwer verletzt. 5 Menschen verloren ihr Leben auf der Straße, 3 davon sind Motorradfahrer. Im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern kamen beim Absturz eines Transportflugzeuges aus der Schweiz 2 Personen ums Leben, vermutlich Schweizer. 2 weitere Insassen wurden schwer verletzt. Im Fußball bleibt der FC Sion in der Super League. Sitten verlor zwar gegen Aarau auswärts 0:1, dank des 3:0-Sieges im Hinspiel schafften die Walliser dennoch den Verbleib in der obersten Liga. An der Open-Air-Gala der Nacht des Schweizer Fußballs in Bern hat Meister Basel in 6 von 7 Kategorien gewonnen. Heiko Vogel wurde als bester und fairster Trainer geehrt. Sherdan Shaqiri als bester Spieler und als Torschütze des Jahres. Einen Preis für den besten Spieler erhielt auch Alex Frey. Die Auszeichnung Köpp-Team des Jahres vergaben die Schweizer Fußballfans hingegen dem FC Winterthur. Dieser hatte die Favoriten St. Gallen und Young Boys besiegt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Die amerikanischen Märkte waren wegen eines Feiertages geschlossen. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.605 Punkten plus 0,1%. Der Dollar wird zu 95,93 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2020 Franken beziehungsweise zu 1,2536 Dollar. Das Wetter heute Dienstag überwiegend sonnig, im Osten teils länger bewölkt, örtlich Schauer oder Gewitter, vor allem in den Alpen. Temperatur bei 24 Grad.
Sie hören heute Morgen, es ist 5 Minuten nach 6. In der Stichwahl der ägyptischen Präsidentenwahlen Mitte Juni werden sich der Islamist Mohamed Mursi und der ehemalige Mubarak-Premier Ahmed Shafik gegenüberstehen, so das amtliche Endergebnis des ersten Wahlgangs. Mursi gewinnt diese erste Runde mit 24%, nur einen Prozentpunkt vor Shafik. Auf dem dritten Platz landet der säkuläre Linkspolitiker und Vertreter der Revolution Hamdin Sabahi. Ein Ergebnis, das in Ägypten bereits zu heftigen Protesten führt. Irin Meyer.
Für revolutionäre und liberale Ägypter und Ägypterinnen ist das, was der Chef der Wahlkommission hier verkündet, das schlimmstmögliche Szenario.
Al-Doktor Mohamed Mursi Isa al-Ayyad und Dr. Ahmed Mohamed Shafiq Zaki.
Dr. Mohamed Mursi und Dr. Ahmed Shafik haben am meisten Stimmen bekommen, sagt der Vorsitzende der Kommission. Und damit steht es fest. Entweder wird ein Hardline-Islamist oder ein Mann aus dem Innern des Mubarak-Regimes Präsident im nachrevolutionären Ägypten. Die Stichwahl findet Mitte Juni statt. Mursi, der Muslimbruder, und Shafik, der letzte Premier Mubaraks während des Aufstandes, haben sich laut definitiven Zahlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Nur 1% liegen sie auseinander. Die Stimmbeteiligung liegt mit 46% ernüchternd tief. Seit die ersten Teilresultate am Freitag bekannt wurden, macht sich unter den liberalen und säkularen Kräften bittere Enttäuschung breit, wie der Kairoer Politologe Mehdi Abdelhash ausführt.
Many people are disappointed and it's going to be a very difficult choice for many people. They neither like Shafiq nor Morsi, but they have to make up their minds and it's going to be a choice like between the plague and the cholera.
Eine Wahl zwischen Pest und Cholera sei dies für viele, sagt Abdelhash, denn weder Morsi noch Shafiq seien akzeptabel für all jene, die den Wandel wollten. Aber sie hätten es eben nicht geschafft, sich hinter einem gemeinsamen Kandidaten zu sammeln, sagt Abdelhash.
So they've really voted for change. The only problem is that those who want change haven't coordinated and created a united front. And you end up with this going back to square one more.
Jetzt sei man wieder zurück auf Feld 1, sagt Abdelhash. 5 unterlegene Kandidaten legten Einspruch ein und der Drittplatzierte, der säkulare Linkspolitiker Hamdin Sabahi, verlangte die Disqualifizierung von Shafik als einem Vertreter des alten Regimes. Die Kommission wies alle Einsprüche als grundlos ab.
Nun in die Schweiz. Das Parlament kommt heute Nachmittag in Bern zur Sommersession zusammen. Der Ständerat diskutiert, was es braucht, damit die Schweiz ausländischen Steuerbehörden Bankdaten liefert. Ein großer Spielraum bleibt dabei allerdings nicht. Denn noch im Juni legt die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, neue Standards fest. Diese gehen wesentlich weiter als das, was der Bundesrat im Parlament vorgeschlagen hatte. Im Februar hatte der Nationalrat diesem Vorschlag bereits zugestimmt. Erneut droht der Schweiz großer Druck aus dem Ausland. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Kein Jahr ist es her, seit Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf das Steueramtshilfegesetz präsentiert hat. Dieses regelt, was es braucht, damit die Schweiz Bankdaten von möglichen Steuersündern ans Ausland liefern darf. Dabei machte die Bundesrätin klar:
Das Gesetz enthält den Grundsatz, dass die Amtshilfe ausschließlich auf Ersuchen im Einzelfall geleistet wird.
Und nicht bei sogenannten Gruppenanfragen. Der Nationalrat hat in der letzten Session dem Gesetz in dieser Form zugestimmt. Doch nun stellt sich heraus, was der Nationalrat im Februar beschlossen hat, dürfte bald schon Makulatur sein. Denn noch vor dem Sommer will die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, neue Standards festlegen. Das bestätigt CVP-Ständerat Konrad Graber, Präsident der Ständerätlichen Wirtschaftskommission.
Wir gehen echt davon aus, aufgrund der letzten Informationen, dass sogenannte Gruppenanfragen darin aufgenommen werden, bereits bis Ende Juni.
In Kraft gesetzt würden die neuen OECD-Standards auf Anfang des nächsten Jahres. Für die Arbeit des Ständerats am neuen Steueramtshilfegesetz heißt das, so Graber,
dass wir möglicherweise eine Gesetzesbestimmung erlassen, die einen Monat später bereits wieder obsolet ist.
Und das bringt den Ständerat in eine schwierige Situation.
Entweder übernehmen wir diesen Standard und sonst landen wir wieder irgendwo auf einer grauen Liste, was vermutlich mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten für die Schweiz verbunden wäre.
Deshalb schlägt die Wirtschaftskommission der Kleinen Kammer vor, das Gesetz noch abzuändern und sogenannte Gruppenanfragen doch zuzulassen. Doch das dürfte zu heftigen Diskussionen führen und bei der SVP auf Widerstand stoßen. SVP-Ständerat Hannes Germann:
Das ist nicht akzeptabel. Man hat immer klar gesagt, Gruppenanfragen seien explizit ausgeschlossen.
Hannes Germann sieht zudem nicht ein, warum man das Steueramtshilfegesetz jetzt in dieser Session berät.
Unter diesen Voraussetzungen, dass sich Entscheidendes ändert, macht es keinen Sinn.
Viel besser wäre gewesen, sagt er, man hätte dieses Geschäft auf nach dem Sommer verschoben. Dennoch wird dem Ständerat wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Steueramtshilfe den internationalen Entwicklungen anzupassen, auch wenn das dem ursprünglichen Grundgedanken des Gesetzes widerspricht.
Es ist 6:10, Sie hören heute Morgen. Wer derzeit an den Finanzmärkten aktiv ist, zum Beispiel mit Aktien oder mit Devisen handelt, der braucht starke Nerven. Die Kursausschläge sind enorm groß, und zwar nach oben und nach unten. Letzte Woche drehte sich dabei fast alles um Griechenland und um einen anfälligen Austritt aus der Eurozone. Diese Woche steht nun aber Spanien im Fokus. Bankia, die viertgrößte Bank des Landes, hat um Staatshilfe in der Höhe von 19 Milliarden Euro ersucht. Evelyn Kobler aus der DRS Wirtschaftsredaktion. Wie beobachtet denn die Börse die Bankenrettungsbemühungen, die derzeit in Spanien laufen?
Die Anlegerinnen und Anleger stürzen sich auf jede Nachricht, die es irgendwo gibt. Aber gerade eben, wenn es um die spanischen Banken geht, da gibt es ganz viel Raum für Spekulationen. Die Hauptfrage ist hier, wie viel Geld wird insgesamt nötig sein, damit Spanien all seine Banken stabilisieren kann? Das sollen momentan gerade zwei private Prüfgesellschaften abklären. Die durchforsten momentan die Bankbilanzen in Spanien und wollen dann auch im Juni noch einen Stresstest mit diesen Banken durchführen. Und da ist natürlich vor diesen Ergebnissen im Vorfeld die Nervosität an der Börse sehr groß. Gerade gestern, da wurde in Spanien ganz normal an der Börse gehandelt, weil es keinen Feiertag hatte. Da standen vor allem natürlich die Bankaktien unter Druck. Allen voran die Bankia-Aktie, die 13% letztlich verloren hat, zeitweise aber über 25% im Minus stand. Und für die Börse in Madrid, für den IBEX 35, heißt das gestern minus 2%. Und damit steht der Index so tief wie seit 9 Jahren nicht mehr.
Die Börse in Madrid also im Minus. Hat denn die Diskussion rund um die maroden spanischen Banken auch Auswirkungen auf andere Börsenplätze?
Ja, vor allem auf andere Bankaktien in weiten Teilen von Europa, zum Beispiel gestern in Deutschland, Frankreich und Italien, wo normal Aktien gehandelt wurden, vor allem eben die Bankaktien dort unter Druck. Es hat aber auch Auswirkungen auf die spanischen Staatsanleihen. Dort sind die Zinsen weiter angestiegen auf über 6,5%. Das ist massiv und das zeigt deutlich, wie groß das Misstrauen der Finanzmärkte ist, dass eben Spanien das alles selber stemmen kann, auch wenn das Ministerpräsident Rajoy vorläufig natürlich immer noch beteuert, er brauche keine EU-Hilfe. Das Ganze drückt aber auch auf den Euro. Er hat sich gerade zum US-Dollar massiv abgeschwächt.
Sie sagen es, da ist das Misstrauen der Anlegerinnen und Anleger gegenüber der Eurozone derzeit sehr groß.
Das ist sehr groß, das Misstrauen und die Verunsicherung, wie das alles weitergeht. Das Problem an der Börse ist allerdings nicht momentan, dass wir eine Talfahrt ohne Ende in Sicht hätten, wie wir das im Herbst 2008 gesehen haben, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Das Problem ist vielmehr, es ist eine regelrechte Berg- und Talfahrt. Es ist alles sehr volatil, sehr unberechenbar an der Börse momentan.
Besten Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Nun zum Sport. Der FC Sion spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Super League. Die Walliser haben zwar am Abend das Barrage-Rückspiel in Aarau mit 0:1 verloren, aber mit dem 3:0-Polster aus dem Hinspiel reicht es doch für den Ligaerhalt. Damit geht eine turbulente Saison des FC Sion doch noch versöhnlich zu Ende. Rachel Mürit.
X Gerichtsurteile, X Rekurse. Der FC Sion legte sich in dieser Saison mit allen an. Mit der FIFA, der UEFA, der Schweizer Liga, dem Schweizer Verband und diversen gegnerischen Clubs. Mitte Saison wurden Sion 36 Punkte in der Meisterschaft gestrichen. Anstatt dem dritten Platz blieb am Schluss die Barrage. Und in dieser Barrage verfügte Sion über mehr spielerische Klasse als der Gegner, auch wenn die Aarauer sich tapfer wehrten. Sion-Spieler Xavier Magerer ist einfach nur erleichtert.
Das war nicht ein einfacher Jahr für alle Spieler, für alle Fans von FC Sion. Und wir können in Ferien gehen, mit Ruhe, mit Spaß, weil wir haben unseren Job gemacht.
Nun kann Sion die nächste Saison in der Super League planen. Ob mit oder ohne Wladimir Petkovic als Trainer, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Im Wallis wird also möglicherweise endlich Ruhe einkehren nach einer turbulenten Saison. Aber mit einem Präsidenten wie Christian Constantin weiß man nie.
Soweit die Frühinformationen von heute Morgen. Unsere Inhalte finden Sie auch online. drs.ch ist unsere Adresse im Netz. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, im Studio Barbara Peter.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.